Ja, daneben. Es geht um Geld, es geht um 500 Euro, vielleicht für Sie oder für Sie, wenn Sie uns eine Frage oder auch mehrere eingeschickt haben. Ich hoffe, dass Sie heute dabei sind und dass die Dame, die ich recht herzlich begrüße.
Sehr gerne. Aber
und auch die Herren, die ich recht herzlich begrüße.
Sehr gerne.
Und auch alle Zwerge, die unter uns sind heute.
Es ist aber auch schön, dass du heute Abend mal dabei bist.
Natürlich.
Du machst dich ja so ein bisschen rar im Deutschen.
Ich mach mich rar. Ja. Ich bin einer der wenigen.
Du musst auch nicht alles machen. Ich finde das gut.
Ich finde das auch. Ja. Ich sondiere ja.
Natürlich. Die 100 nervigsten Hugo Egon ja. Mit Oliver Geissen.
Nein, das ist ja bei ProSieben.
Das ist ja bei ProSieben. Das war auch mal ein Fernsehsender, der mal was konnte. Nicht wahr, Christoph? Naja.
Es geht gut, Leute.
Ein bisschen Medienkritik wird erlaubt.
Bin ja gespannt, Bastian, ob du heute mal irgendeine Frage beantwortest.
Ich habe noch nie hier eine Frage beantwortet und ich sage, eine schöne Tradition, das soll so bleiben. Du hast dein Glückshemd an. Absolut. Heute. Mit diesem Hemd habe ich 2003 mal eine Frage hier richtig beantwortet und das wurde dann leider rausgeschnitten.
Sie wissen, meine Damen und Herren, Glückshemd darf man nicht waschen. Sie können sich also vorstellen, was ich gerade gesagt habe.
Aber vielleicht beantwortest du ja schon die erste Frage.
Ganz bestimmt, das mache ich.
Ich könnte es mir vorstellen. Wir fangen an. Britta Götz wohnt in München. Britta, ich begrüße Sie ganz herzlich. Und Britta möchte wissen, was ist eine Orientbeule?
So, ich bin mal dort gewesen, meine Damen und Herren. Ich hatte auch dieses Hemd an. Und ich hatte, da kamen so Damen vorbei. Und und dann war es passiert.
Du kriegst das eine in die Fresse und hat es die Orientbeule.
Du hast was Verschleiertes gesehen und dabei hast du eine Erektion gehabt.
Ich hatte einen harten bis zum Mond, meine Damen und Herren. Und das ist ja, kann man doch mal sagen.
Das ist eine Orientbeule.
Absolut richtig.
Nein.
Was ist denn eine Okzidentdelle? Naja, das wäre dann, ne?
Das ist vielleicht wie ein Puzzle. Passt das ineinander?
Ja.
Das finde ich gut.
Aber es klingt nach einem lustigen Comedy-Format für RTL, ne?
Ja.
Orientbeule und Okzidentdelle. Yes!
Mit Oliver Geissen.
Ich finde, das hört sich irgendwie nach Klamotten an. Ich hatte doch früher, ich mochte kleine Muck und der hatte immer so schöne, ausgebeulte Hosen an.
Oh, schön.
Und vielleicht ist die Orientbeule eine bestimmte Art wie eine Hose.
Wenn Mama den Föhn in die Hose steckt, quasi. So.
Also die Art wie eine Uniformhose oder eine Tänzerhose.
Also wir sind bei der Bekleidung. Wir sind in der Bekleidungsindustrie.
Ja,
das ist schön. Bernhard?
Ja. Ich will da ja gar nicht hin in die Richtung.
Nein.
Meine Theorie geht eher in Architektur. Die Orientbeule bezeichnet eine bestimmte Form einer Mauer, eines Turmes, wo halt so orientmäßig wie so ein Zwiebelturm, nur halt nicht Zwiebel, sondern orientbeulenmäßig gebaut ist. Also Architektur.
Aus welchem Jahrhundert?
Das ist ja nicht so einfach zu sagen, weil die Architekturgeschichte des Orient ist ja eine Geschichte mit vielen Missverständnissen, möchte ich sagen. Und 1400.
Stichwort dein Hemd.
1400.
Das klingt so, Orientbeule, finde ich, klingt mehr so wie irgendwie so ein Slangbegriff. Alte Orientbeule oder irgendwie so, also dass man so
Orientbeule
oder sowas wie Klingelton runterladen, wie der besoffene Weihnachtsmann und der verfickte Elch oder so und dann jetzt eben hier die total verkiffte Orientbeule und irgendwie zum Runterladen.
Aber das waren zwei tolle Angebote von der Gruppe. Ist da etwas richtig gewesen?
Ich bin noch mal kurz im Bäcker, beim Bäcker, beim Konditor, bei
zwei
Nachtisch.
Bring mir bitte Plunderteig.
Weil der Orientaler an sich hat doch so sehr leckeres Naschwerk.
Das stimmt.
Kleine Teilchen und so. Und die Beule ist vielleicht eine bestimmte Art, wie man ein Teilchen dann füllt oder wie es dann aus dem Ofen rauskommt, nachdem man es gefüllt hat. Und
vielleicht kriegt man die aber auch, wenn man zu viel davon isst. Das ist vielleicht,
also ich hätte dann praktisch die Orientbeule hier. Ja.
Okay. Nein, das ist vielleicht das arabische Äquivalent zu Herpes. Dass man, wenn man zu viel Süßes isst, dann hat man ja hier auch so Beulen. Und wenn die von zu viel Mandeln und Honig herrühren, sind das vielleicht
Hautkrankheit, Herr
Bayer. Ja. Wir sind in der im großen, auch missverstandenen Bereich der Dermatologie. Ja?
Im Hautkrankheit
Osten,
ist
ja so im gut. Osten quasi Pickel am Arsch.
Nein. Sind das jetzt was, oder bin ich jetzt wieder, werde ich auf den Holzweg?
Hat der Ball da einen
Wir sind bei einer Hautkrankheit?
Ja.
Also Orientbeule, dann sind wir im großen Markt der Dermatologie, wie ich schon andeutete. Nur für die Statistik, ja, die Lösung ist von mir.
Ja.
Beulen, bei Allergien hat man Quaddeln. Der Hautarzt redet da auch von Beulen. Du guckst mich so an, als wüsstest du genau, wovon ich rede.
Ich schaue wie immer durch dich hindurch.
Aber Hautkrankheit allein reicht mir nicht. Wenn ihr mir jetzt sagen könntet, wodurch die...
Durch das Reiten auf Kamelen. Orientbeulen entstehen am Popo.
Wann? Morgens, mittags oder abends?
Freitags, Mittag.
Im 14. Jahrhundert auf jeden Fall. Wenn man auf einem Kamel sitzt,
Saßen Sie schon mal auf einem Kamel?
Nein, aber Kamele gehen im Passgang.
Hat er schon mal auf Ihnen gesessen, Herr Baldauf?
Nein.
schon mal
uralt, aber leider lustig. Ja.
Ich habe schon mal auf einem Kamel gesessen, fällt mir gerade ein.
Ja, also ja. Weiter.
Also, das beim Reiten entsteht, weil ein Kamel in eine andere Schrittart hat als ein Pferd. Nämlich, glaube ich, Passgang statt Schrittgang oder sowas.
Das wäre dann...
praktisch ein Wölfchen, was man sich ja reitet, aber ein spezielles Kamelwölfchen.
Oder genau. Das Kamel hat die Orientbeule, weil viele Reiter drauf sitzen.
Wenn so. Kalkofe zum Beispiel auf einem Kamel sitzen würde,
dann
brechen die Höcke auseinander nach vorne und hinten.
Und das wäre dann Dromedar. Ja, vorher gab es gar keine Dromedare, genau.
Also. Ist das ein bestimmter Pickel am Popo?
Das hatte ich ja schon gesagt, am Osten, also so, wo die Sonne untergeht in der Hose. So.
Das da irgendwie. Aber die Sonne geht auch da auf.
Also da eher weniger.
Also dann doch vom...
Okay, ist es eine Form von Sonnenallergie, die man eben bevorzugt bekommt, wenn man in Dubai rumhängt am Pool?
Sehr falsch.
Also wir waren an dem Punkt, wo er gesagt hat, alles richtig, aber wie zieht man sich eine Orientbeule zu?
Ihr habt das Wort Hautkrankheit in den Raum geschmissen, habe ich gesagt, ja.
Aber das Kamel wurde zum Beispiel nie bestätigt.
Eben, aber also lass uns jetzt nicht aufs Glatteis führen mit dem Kamel. Orientbeule wird, ich sage jetzt einfach mal, wird hervorgerufen durch Nahrung.
Welche?
Falsche Nahrung.
Oliven,
wenn man die in den Mund
nicht Oliven.
Feigen.
Datteln.
Nicht Datteln.
Feigen. Rahmschnitzel.
Zwiebeln.
Ist Orientbeule vielleicht eine alte, in Vergessenheit geratene Apfelsorte aus der Eifel?
Pepperoni, wenn man die frisst, dann machen so... und dann schwillt einem was Scharfes. Ist es ein Gewürz, Herr Balder, Curry?
Es hat nichts
es
mit
ist
Essen.
Ein Bruch, ne?
Es hat also nichts mit Essen zu tun.
Ach doch nicht.
Nein.
Getränke. Der große deutsche Prominenten, ne? Stabil ist.
Also wir waren ja schon bei Hautkrankheit und ihr müsst mir sagen, wodurch diese Hautkrankheit ausgelöst wird und dann lasse ich es gelten und ihr habt noch zwei Möglichkeiten.
Also Sie wollen nur wissen, wodurch sie ausgelöst wird.
Den Rest kann man ja an sich nicht so genau wissen, aber dann lasse ich es gelten.
Durch zu viel Hitze, durch zu viel Sonne. Durch zu viel Sonne beispielsweise.
Bei Sonnenallergie war ich eben schon.
Bei Sonnenallergie war sie eben.
Ja, und das war schon falsch.
Das deswegen
war
ist das jetzt keine Antwort
gewesen. Nein, genau, wollte ich gerade sagen. Okay. Wir haben nur zwei.
Okay, Männer, lasst uns die Köpfe zusammenstecken.
Was könnte es. Was macht denn. Ganz auch. Die Orient.
Was macht denn den Orient aus? Der Orientale hat gerne so Füße auf dem Kopf mit so schwarzen Ringen. So. Und wenn ich an die Scheiße.
Was macht denn den Orient aus?
Vielleicht ja, meine Damen und Herren, hier meldet sich Peter Niedetzki.
Aus Wien?
Während die Geschworenen gerade zusammensitzen, möchte ich nochmal zusammenfassen, was bis jetzt geschah.
Das ist ja Nahrung.
Das kann dauern. So, also, erste Antwort lautet.
Heller, sag's.
Hautrötung.
Okay, Freunde, ich halte ihn hin.
Hautrötung
ist übel.
Wir wissen, wodurch es ausgelöst wird.
Ja.
Hat es was mit der Kopfbedeckung der Orientalen zu tun?
Erste Antwort falsch, zweite.
Okay. Die haben doch häufig die Scheichs.
Wenn
ich an die Scheichs denke, die haben nicht einfach ohne die Gruppe anzusprechen.
Nein, das war einfach nur für mich hier gesprochen.
Die haben doch häufig so Tücher mit so schwarzen Sachen. Wie nennt man das denn, die Fachausdrücke?
Ihr macht weiter, ich lenke ihn ab.
Weiße Haut.
Denken Sie sich eine Zahl zwischen 1 und 10. Weiter. Machen Sie 5 dazu. Ja, Freunde, ich
tue was ist denn im Orient noch? Was ist denn? Eine Tierhaarallergie bei Kamelen war ja auch schon zickig. Sand ist gut.
Habe ich es zu laut gesagt? Vielleicht, dass er seine Lösung nimmt?
Graues Sand?
Öl.
Essig.
Fettige Haut.
Öl und Essig.
Essig und Öl.
Essig und Öl.
Kamele. Sex mit Kamelen.
Tierhaare.
Verträgt nicht jeder.
Ich sag's euch.
Nein, ihr wisst es, ich sag's euch. Also.
Nein. Es ist eine Geschlechtskrankheit.
Eine Frauenallergie.
Die sogenannte Orientbeule ist eine Hautkrankheit, die im Nahen Osten und in Asien verbreitet ist. Soweit waren wir schon. Eingebracht durch einen Mückenstich. Gelangen Parasiten unter die Haut, die sich nach ein paar Wochen zu einer dicken Beule ausbilden. Ein Mittel dagegen gibt es nicht. Es dauert bis zu 6 Monate, bis die beulenartige Schwellung wieder verschwindet. Den Namen Orientbeule erhielt die Krankheit von den Kreuzrittern, die im vorderen Orient mit diesen Parasiten Bekanntschaft.
1400. Ich
wollte
es am Anfang sagen. Ich hasse
ja, Mücken. Britta Götz aus München, 500 Euro für Sie. Gratulation. Eine sehr schöne Frage jetzt von Christine Smaschny.
Das ist die Frage. Wie wird sie richtig ausgesprochen?
Smaschny aus Bielefeld. Christine, Sie wissen, wie Sie heißen. Was soll's? Christine möchte gerne wissen, warum haben diese EM-Eukal-Hustenbonbons.
Ein Fähnchen
ein
am Papier.
Ein kleines Papierfähnchen.
Aha. Damit man es mit einer Hand auch aufmachen kann. Du kannst nämlich, die linke Hand ist vielleicht, keine Ahnung, mit was anderem beschäftigt. Du weißt genau, wovon ich spreche. Und dann kann man dieses Bonbon, kann man dann mit diesem grünen Papier, das ist übrigens sehr lecker, meine Damen und Herren, kann man so zwischen die Zähne und reißt es an diesem Fännchen auf. Au. Der Bonbon fällt auf den Boden
genau
und das Papierchen das bleibt
Gefühl,
im Mund.
Und genau das Gefühl habe ich nicht. Ich finde, das Wick-Bonbon an sich kannst du mit einer Hand wupp und dann reinschleuchen. Und gerade durch das Fähnchen kriegst du es nämlich also nicht rausgezogen.
Mir gelingt, ja. Mir schon, das ist vielleicht auch ein klassisches Männer-Bonbon. Mir gelingt es nur bei MOLK, Hustelinchen und Pulmol.
Mir ist scheißegal, ich esse das Papier mal mit.
Götz George hat das vielleicht doch immer vorgemacht in der Paroli-Werbung. Immer mit seinem Ding so, scheiße, du bist ein Bonbon, scheiße und sowas.
Aber ist das die richtige Antwort der Gruppe?
Ihr bewegt euch irgendwie um das Thema herum, aber es ist natürlich nicht die richtige Antwort, die
ich glaube,
hören möchte.
Es ist ein Hygiene. Ein Hygienik. Also ein MOLK benutzt man ja, wenn man eine Krankheit hat, eine Halskrankheit. Eine Orientbeule zum Beispiel. Ja, das sind Stimmlippen, die sich auch gerne mal verkrampfen. Und
wenn
es
Mütter
ist,
ihren Kindern das Bonbon geben, genau, können sie an dem Fähnchen das Bonbon rauspulen und kommen nicht in Kontakt mit den Erregern.
Mit dem Finger.
Mach bitte weiter.
Nein.
Lass ihn noch mal ausreden, den kleinen Mann.
Fertig.
In den 50er Jahren war es so, dass noch keine Bonbonpapiere da waren und noch keine Bonbonpapier so drumrum Machtüten. Die hießen so. Also es gab keine Verpackung, will ich sagen. Es gab keine Verpackung. Da wurden Bonbons noch, wie wir es heute vielleicht vom Markt kennen, mit Nüssen oder sowas, einfach so weitergereicht. Und in diesen Bonbons drin war ein Fähnchen, stelle ich mir vor. Und diese Fähnchen wurden der schönen Tradition, damit man erkennt, das ist ein MOLK, weil die anderen hatten keine Fähnchen, einfach weiter behalten. Das ist eine alte Tradition.
Ich zweifle daran, dass du dein Glückshemd anhast.
Ja. Absolut, richtig.
Auch das mit der Tradition ist gar nicht mal so schlecht.
So, Freunde, schauen Sie, kommen Sie. XL.
Ja, das reicht mir nicht. Das muss ja einen Grund haben.
Ja, weil vielleicht früher die Bonbons in der Tat einzeln verkauft wurden und auf den Fähnchen ausgezeichnet wurden. Was es für Bonbons sind und welche Geschmacksrichtung. Und weil das so ein traditionsreicher Verein ist, MOLK, haben die die Fähnchen behalten.
Nein, vor dem Vereinigten Europa hat jedes Land sein eigenes MOLK gehabt. Und da wurden, was denn, meine Damen und Herren? Nicht?
Das war ein schöner Jahr, würde ich sagen.
Nein, und hat jedes Fähnchen, deshalb nennt man es bis heute Fähnchen, die eigene Landesfahne, die eigene Landesflagge auch auf dem Papier gehabt.
Warum?
Damit man im Krieg nicht ein Feindesbonbon ist. Zum Beispiel.
Du kannst aber auch dumme Fragen stellen.
Noch anders war es, aber vielleicht es war nicht die Nationalität des Bonbons, sondern vielleicht die Größe und damit das Gewicht, weil damals wurden Bonbons halt noch nicht so gefertigt, wie wir es heute kennen, sondern einfach so von, wie beispielsweise Blockmalz so abgehauen, sodass da so scherbenähnliche Bonbons vorkommen.
Und um diesen Punkt erweitern wir die Antwort. Ja. Genau.
So, und da wurde das Fähnchen reingemacht, da stand dann das Gewicht und auch wie groß der Preis ist, genau wie du sagst.
Vor etwas längerer Zeit hat unser Streber Herr Holker angefangen, einen Satz zu sagen, er ist dann wieder davon abgekommen. Das war gar nicht so falsch im Ansatz.
Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Konzentrier dich. Was hast du gesagt?
Was hast du gesagt?
Verdammt nochmal.
Verdammt nochmal, was hast du gesagt?
Das hat hygienische Gründe.
Hygienische Gründe.
Ich glaube, vielleicht ist es etwas, also der Sinn soll sein, dass man mit den, Händen nicht das Bonbon selber berührt.
So.
Vielleicht ist es so, wenn man, also angenommen, wir haben diese Verzwirbelungstechnik, wobei ich mich jetzt gerade frage, sind die beiden Enden eines Bonbons eigentlich in dieselbe Richtung gedreht oder sind sie gegenverdreht?
Das ist doch völlig scheißegal.
Nee, das ist auch nicht scheißegal, das ist eine sehr spannende Frage.
Sie sind nicht gegenläufig.
Nein, gegenläufig, damit du flupp machst.
Nee, sie müssen gleich gedreht sein.
Linksdrehendes und rechtsdrehendes Bonbon.
Die müssen gleich gedreht sein, damit sie sich damit das Bonbon sich in eine Richtung... Okay, das hätte ich für mich geklärt. Ich muss kurz zum Fraunhofer Institut und denen das erklären, damit die da was entwickeln können.
Also.
Nein, und zwar ist es... man kann das Bonbon, wenn man an dem Papier in der Mitte zieht, ist nur in der Mitte das Einpackpapier weg. Außenrum, rechts und links, befinden sich noch die beiden gedrillten Hütchen.
Ich ziehe
die was? Diese Hütchen.
Die 100 nervigsten gedrillten Hütchen.
Auf jeden Fall zieht man eins ab, hat dann den Bonbon auf noch so einem gedrehten irgendwas, guckt draußen, kann das so in den Mund. Nee.
Und wie wäre es mit der Theorie? Nee. Aber ich sag's trotzdem. Ich sag's trotzdem, weil manchmal will man ja einen Bonbon gar nicht zu Ende lutschen, sondern man will es sich ja versparen und könnte es in dem Papierchen irgendwo deponieren.
Aber warum die Fahne dann?
Eben, weil das war's ja. Man kann es ja auch in dem Bonbonpapier deponieren.
Ja, ihr bewegt euch ja immer so um das Thema herum, aber ich hab's noch nicht gehört. Die richtige Antwort ist noch nicht dabei.
Bist du auf der Suche oder willst du ein bestimmtes Wort hören?
Nein, ich möchte den Grund wissen, warum diese... Hustenbonbons ein kleines Papierfähnchen haben.
Ja, damit man es sich in den Mund stecken kann, ohne dass die Finger das Bonbon berühren. damit man nicht mit schmutzigen Fingern an das Bonbon muss, sondern durch die Technik der Fahne kann man es sich so in den Mund.
Alles soweit richtig, aber meine allererste
Antwort. An der Fahne ist etwas anderes als am Rest des Papiers. Das heißt, der Bonbon nimmt den Weg über die Fahne in den Mund.
Warum?
Deshalb hat man aus Sicherheitsgründen. Warum? Weil Sie das gesagt haben in der Frage. So, und deshalb wird auf der Fahne wird irgendetwas gemacht, was nicht bakterienüberleitend ist zwischen Zunge und Papier, wie auf dem Rest des Papiers.
Bonbon-Kondom,
die
sozusagen.
Fahne ist also eine Art Fußabstreifer im übertragenen Sinne.
Kinder, dann werden wir wieder
kompliziert.
Nein, oder aber so ein Fähnchen einfach, dass wenn man sich am Bonbon verschluckt, kann man da den letzten Willen draufschreiben.
Genau.
Das ist so ein kleines Blättchen. Was immer.
Verklagt M. Eukal.
Ja. Ah.
M. Eukal ist schuld.
Vielleicht ist es wirklich so, wenn die in der Tüte sind und man wühlt so ganz, man nur an so mit den bakteriell verseuchten Fingern, wenn man da reingeht, kann man so ein Fähnchen eins rausziehen, ohne die anderen zu berühren, was man nicht
macht. Das ist ja alles schön und gut, aber es reicht mir alles nicht.
Wie weit wollen Sie denn jetzt ins Detail?
Egal, wie man das Papier, nachdem man das Bonbon rausgenommen hat, zusammengeknüllt, das Fähnchen ist aus irgendwelchen Gründen immer oben. Man kann dann dieses Restbonbonpapier wieder in die Tüte reintun, wo die anderen sind und erkennt dann, in welchen Papieren überhaupt noch ein Bonbon drin ist und in welchen nicht.
Es wird immer komplizierter.
Ich verstehe kein Wort mehr.
Also ich bin immer noch bei den gedrillten Hütchen.
Ich werde es euch mal sagen. Also wenn ich die Antwort nicht so höre, dann kann ich es auch nicht gelten lassen, dann ist Christine mit Recht böse. Also, 1899 von dem Apotheker Karl Soldan erfunden, gab es Emmerkal-Bonbons zunächst nur auf Rezept. Warum? Emmerkal wurde Bergleuten verschrieben und sollte gegen die Staublunge helfen. An der Bonbonverpackung war ein weiteres Stück Papier befestigt, damit die Bergleute es nicht in ihre schmutzigen Finger nehmen mussten, sondern das Bonbon im Papier zum Mund führen konnten. Soweit war es ja richtig. Nur die Bergleute.
Die Bergleute haben ihn gefehlt. Ja, wir hatten
alles. Heute ist das Fähnchen an diesen Bonbons nur noch ein Überbleibsel ohne jede Funktion. Es funktioniert gar nicht mehr. Aber die Firma M. Eukal hat extra für uns nochmal
ein Bergmann gefunden.
Eine Originalpackung hergestellt, so wie die früher einmal
aussahen. Oh, ja. Das ist aber lieb von denen.
Da kann man das dann hier so, ich hoffe, ich kriege das hin, ich habe das auch noch nie gemacht.
Ist wir haben ja lange in der Grube gearbeitet.
Ja, kann man das so machen, genau. Und dann kann man das so aufmachen und dich so in den Mund stecken.
Kann man das nicht heute machen?
Nein, ist nur ein Fähnchen dran, so aus Traditionsgründen. Aber ich habe für jeden von euch eins und ich gehe da für euch gerne. Und Christine kriegt jetzt 500 Euro. Gratulation. Stefan Lippmann kommt aus Münster. Und Stefan Lippmann möchte gerne wissen, was ist unpaariger Verkehr?
Pari-pari heißt ja gleichberechtigt.
Ja, mit einem A paarig oder mit zwei?
Und, ach, mit zwei A.
Also das sind Leute, die sehr promiskuitiv sind und einfach durch die Gegend vögeln. Also alles vögeln, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und da bilden sich dann nicht wirklich... Entschuldigung, ich wollte ausreden. Das ist eine dumme Angewohnheit von mir, ausreden zu machen.
Damit ich mitdenken darf. Ja. Unpaariger Verkehr.
Ja, unpaariger Verkehr.
Ja, das sind Würmer, Regenwürmer, diese Zwitter.
Darauf wollte ich hinaus, aber ich durfte leider, genau.
Die keinen Sex mit Paarhüfern haben. So, also das hat irgendwas mit Paarhüfern zu tun.
Ja, das sind die Tiere, die Tiere im Tierreich, die sich selber befruchten können und dazu keinen Partner brauchen.
Nein. Oder wir sind im Straßenbau, Straßen führen zusammen. Es gibt nur noch die Möglichkeit, dass ein Auto nebeneinander herfahren kann. Also normalerweise können das zwei. Ja, das zwei geht gar
übereinander.
Nicht. Genau.
Nein, ich glaube, die Frage spielt darauf an, dass hier drei Leute von dieser Erfolgskomödie der Wichser sitzen.
Ja. Von dem ist jetzt übrigens auch eine sehr schöne DVD.
Das ist aber nett, dass du das an der Stelle eingeflochten hast.
Natürlich.
Und Leute, die viel unanieren, haben quasi Verkehr mit sich selbst. Also unpaarigen Verkehr. Ja, weil es bildet sich in dem Moment, wo ich selber Hand an mich lege, kein Paar, sondern nur Bernhard.
Ich bilde mich dann nicht, wenn der Hand an sich legt.
Also Masturbieren ist der lateinische Begriff für mit der Hand schänden.
Ja.
Ne? Wissen wir.
Und ganz besonders peinlich ist vorm Spiegel onanieren und sich danach selber Blumen schicken.
Ist das eine Einbahnstraße? Ist das ein Fachjargon für Einbahnstraße?
Nein.
Unpaariger Verkehr.
Unpaariger Verkehr.
Ich glaube, unpaariger Verkehr kommt aus der Wirtschaftswissenschaft. Und zwar geht es um den Güterverkehr. Also unpaariger Verkehr ist zum Beispiel, wenn ich Waren nur ausliefere, aber sie zum Beispiel nicht annehme, um sie weiterzuliefern. Also nur in eine Richtung. Also nicht zwei Arten von
Also nicht
Wegen
bilateral.
Suchen. Genau. Das klingt sehr klug. Das könnte stimmen.
Gute Richtung, aber falsch.
Also toll, das hilft.
Ja.
Das ist so ein bisschen, bei gut denkt man noch, ja, oh gut. Ja. Und bei falsch denkt man, oh nein.
Also Wirtschaft war vielleicht also richtig, das können wir ja vielleicht mitnehmen.
Nein, 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 wir sollten nicht auf den Leim gehen. Das war
ja, das ist doch wieder ein Kamel. Ne? Ja.
Unpaariger Verkehr.
Unpaariger Verkehr. Vielleicht ist es, ich bin direkt mal beim Internet. Es gibt Internetformen.
Falsch, der nächste.
Gut. Ist es vielleicht eine, gut, Begriff Zellteilung gibt es ja auch, Zellen, die sich teilen. Und es gibt Leute vor allen Dingen. Also es gibt kleine Lebewesen, die das von selber schaffen. Leute.
Es gibt auch Leute, die wohnen in Zellen.
Absolut, genau. Und
die, hier zum Beispiel Nonnen und Mönche, die pflanzen sich durch Zellteilung fort.
Absolut richtig, das schaffen die sehr gut.
Aber Sie meinen,
es gibt auch Leute, die teilen sich eine Zelle.
Ich weiß. Ich zum Beispiel. Redakteur bei Sat.1.
Zellteilung.
Ich rede jetzt vielleicht eine alte, längst vergessene Apfelsorte aus der
Eiszeit. Sie meinen aber auch, dass Röckerchen in die richtige Richtung gedacht hat. Das heißt, es geht um Frachtaustausch. Es geht um Warenaustausch. Es geht um Waren.
Sind wir wieder bei der Bahn? Da gab es doch schon mal so eine Geschichte, dass man eine Art Nachtverkehr haben kann, wenn man über Nacht ein Gut irgendwo hin transportiert.
Wir sind nicht bei der Bahn.
Ja, kein Problem.
Bei dem Bus- und Taxiunternehmen. Es ist, wenn man...
Weiter, Oliver.
Schiff. Flugzeug. Fahrrad. Rollschuhe.
Nein, nicht raten.
Wenn man keine Gruppenkarte kauft, dann ist... Also keine Gruppenkarte wäre unpaariger... Sie haben nicht weitergesagt, sagen Sie nur.
Wir sind in einem Linienbus, da gibt es zweireihige Sitze, also Sitze mit zwei nebeneinander.
Außer in sehr schmalen Bus.
Ja, und auf der einen Seite ist dann nur einer, zum Beispiel in Flugzeugen. Und diese Leute sitzen auf einem unpaarigen Verkehrsplatz und den Platz hat die Dame, die das eingesandt hat, einfach unterschlagen.
Vielleicht ist paariger Verkehr eine Transportart, wo man zwei Leute für braucht, wie zum Beispiel ein Flugzeugpilot, Co-Pilot.
Oliver?
Tandem fiel mir da noch ein.
Gut.
Nicht? Tandem für eine Person.
Motorrad. Ja, einfach jetzt so Begriffe nennen kann ich auch, aber das bringt doch nichts.
Motorrad.
Ich sag einfach mal U-Boot.
Unpaariger Verkehr ist ein, Verkehr mit einem Verkehrsmittel, wo man nur Räder auf einer Seite hat. Und
ihr werdet es nicht rausbekommen.
Gut, dann erweitern wir es jetzt mal ins Publikum. Sie dürfen jetzt ausnahmsweise mal dieser langen, langen Geschichte von Genial daneben mitraten, meine Damen und Herren.
Wer weiß es? Gibt es jemanden, der es weiß?
Niemand nur so als
hat jemand eine Idee vielleicht, mit der uns aushelfen könnte?
Also ich sag euch mal, keine Weise, also, unpaariger Verkehr ist ein Fachbegriff aus dem Transportwesen.
Ja, das haben wir gesagt.
Fährt ein LKW, zum Beispiel, voll beladen von Köln nach Berlin, aber leer zurück, spricht man von unpaarigem Verkehr.
Hallo, Frau Balder, das hat er vielleicht gesagt.
Das hat er nicht gesagt, das hätte ich ja gehört.
Er hat es gemeint, so meint
er. Er hat es gemeint, er hat es nicht gesagt. Unpaarig, weil Hin- und Rückfahrt, ladetechnisch kein gleiches Paar. Also voll hin, voll zurück ist paarig, leer hin, leer zurück ist paarig, voll hin, leer zurück ist unpaarig. Klar, Stefan Lippmann aus Münster, 500 Euro. So schnell geht das. Ja.
Aber ein bisschen in die Hose gemacht hat er sich, ne?
Ja, ihr wart ganz nah dran, aber ja, gut. Thomas Weidner wohnt in Ascheberg, ist heute Abend bei uns. Thomas. Wie schön. Also, Thomas.
Und dahinter sieht man einen Herrn, der der Beweis dafür ist, dass Weihnachten noch nicht allzu lange her ist.
Das ist richtig. Wenden wir uns wieder Thomas Weidner aus Ascheberg zu, der heute hier bei uns im Publikum sitzt, gerne 500 Euro haben möchte und wissen möchte, was ist ein Rattenblech?
Ein Rattenblech?
Ja.
Ja, das ist schmal.
Ein Rattenblech.
Ja, das ist schmal und man hat es gut in der Hand und es fliegt verdammt gut und wenn man, also holla die Waldfee, das ist, die Ratte mag's nicht.
Eine erfassende Antwort.
Ich glaube, es ist ein Rattenblech, ist total simpel, das ist einfach von einer Rattenfalle, wenn man da durchläuft, klappt die zu, die Ratte kommt nicht mehr raus. Aber sie kommt rein. Sowas wie eine Katzenklappe, nur wenn die Katze da reingeht.
Okay, während du weiterredest, lass uns gucken, dass wir eine Lösung finden. Es hat mit allem was zu tun, nur nicht mit Ratten. Das ist nämlich, ne?
Und nicht mit Blech.
Nein, weil
aber sonst.
Nein,
sonst sind wir auf
Boden. Das ist zu nah. Es hat nichts mit der Ratte zu tun. Also mit dem Tier, Ratte.
Also worum geht es denn dann?
Aber Rattenfalle war falsch, weil das fand
völlig
ich jetzt
falsch. Also Rattenfalle, so wie er das erzählt hat, war.
So ein, ja, ich könnte es nochmal anders erzählen.
Es gibt beispielsweise hier in Mitteleuropa gibt's Kuchenbleche, woher aber in China gibt es sehr viele Rattenbleche. Ja.
Auch in Frankreich zum Beispiel auch während der Französischen Revolution Ratatouille zum Beispiel, dafür nimmt man so ein Rattenblech.
Ja, ich glaube, es kommt aus der metallverarbeitenden Industrie. So.
Ja, du, das ist ja klar.
Ja.
Dann mach mal weiter, Herr Herbst.
Ja.
Ich möchte dich nicht unter Druck setzen, gelogen, ich möchte dich unter Druck setzen.
Nee, mach mal weiter, Entschuldigung.
Und zwar, es geht nur um Bleche, wo jetzt, die irgendwie entsprechend aussehen, die haben so zwei Zähne oder einen Schwanz oder rennen im Dunkeln in euch da rein.
Die Form von einer Ratte, die braucht man ja viel.
Die haben irgendwas, was aussieht wie eine Ratte.
Und warum?
Ja, weil das schöner ist. Guck dir den Mann nochmal an, wenn du... Ja, ich hab recht, er hat so gemacht.
Ja, klar, weil er das Geld haben will. Ach so.
Vielleicht ist das was, was man in einem Schiff braucht. Weil man sagt immer, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Vielleicht ist das etwas in einem Schiff.
Ach doch, genau, die Ratten springen runter, man steht unten, pong.
Es gibt doch so
nicht in einem Schiff.
Das ist so eine Aber an einem Schiff. Wir sind in der Schifffahrt.
Damit die gar nicht reinkommen.
Aber es gibt doch auch Menschen.
Ratten, wir müssen draußen bleiben. Ja, ein Schild mit einer Ratte
draußen. Aber es gibt doch auch Menschen, so wie wir fünf zum Beispiel, die sehr viel Blech reden. Und wenn Hohecker Blech redet, dann ist das Rattenblech.
Ratten.
Du hörst gar nicht zu.
Nein,
wir haben gerade auf deine Kosten einen Witz gemacht.
Ich weiß,
wir sind
immer
wieder beim Linienbus, wie den ganzen Abend schon. Es ist diese eine Trittstufe. Ja, Freunde, ich war die ganze Zeit hier, ich weiß nicht, wo ihr wart. So. Und diese eine, ja, danke schön. Diese eine Trittstufe, bevor man einsteigt, die ist irgendwie anders, ja, wattiert, hätte ich jetzt gesagt. Oder sowas. Glaube, das ist das Rattenblech. Also wenn das ist diese eine Stufe, von der Heller schon gesprochen hat.
Ich glaube, es handelt sich.
In der Küche ein Schiff.
Mach mal weiter, er wird langsam wahnsinnig.
Ich glaube, es handelt sich um eine längst vergessene Apfelsorte aus der Eifel.
Ich habe übrigens was zum Beruhigen dabei. Also ich werde warten, aber ich...
Ja, mich.
Nein.
Ich glaube, wir waren mit dem Schiff.
Was ist das denn jetzt? Weihnachten? Weihnachten ist seit 30 Tagen...
Der Rattenbläser von Marvin. Was war das denn jetzt?
Was kommt jetzt?
Es glaubt doch niemand mehr von den 14 Millionen Zuschauern, dass wir die Fragen nicht kennen.
Wenn ich jetzt die Lösung poste, ne? Genau. Aber ich habe was vorbereitet.
Ja, das sieht man. Ich verstehe die Richtung. Weiter.
Was ist das für ein Lied? Wie heißt das?
Frühling, Herbst und Wind.
Es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder.
Weiter.
Mama, den Herbst und den Wind.
Bravo! Die 100-jährigsten Glückwünsche wieder.
So, der Herbst.
So.
Also,
Rattenblech.
Sie waren doch sehr zutraulich, also in der Schifffahrt.
Ich war sehr zutraulich.
Ich weiß, es ist etwas, lass mich auch mal versuchen, irgendwie einen Satz.
Frau von Sinn kann heute nicht so laut sprechen.
So, es ist wirklich mein Problem.
Ist es Ihr Problem?
Stimme.
Sie ist Prämie. Ja.
Gibt's nicht Prämie, ich bin eine
Eise.
Ach so. Also, Schiff ist richtig. Dann sage ich Ihnen, was es auf einem Schiff ist.
Was denn? Ja.
Eben. Es ist entweder etwas in den Schlafsituationen der Matrosen, dass die Ratten denen nicht auf die Köppe klettern können.
So,
oder es ist in der Kombüse beim Koch, dass die Ratten nicht an die Fresse gehen können.
Soll ich mal was sagen?
Ja.
Weder noch.
Es ist, ich glaube, wenn es mit Schiff zu tun hat, damit die Ratten nicht auf das Schiff kommen, ist es ein Blech, was um die Ankerkette herumgeht, wo die nicht drumherum
klettern können. Aber sie müssen irgendwie
um die Ankerkette.
Das finde ich
oder
super.
Die Gangway zum Rausgehen,
nicht um die Gangway.
Ein Seil, was da gebunden ist.
Was sagt man dazu?
Tau.
Tau. Richtige Antwort, ja. Manschette aus verzinktem Blech bringt es nach dem Anlegen an Tauen an, mit denen das Schiff an Land befestigt wird. Diese Vorrichtung ist nämlich ein unüberwindliches Hindernis für Ratten, die so nicht aufs Schiff.
Wenn man da noch Schmierseife drauf macht, dann rutschen die aus.
Ich möchte mich nochmal bei dem Herrn entschuldigen, wo ich eben gesagt habe, er sah aus wie ein Weihnachtsmann. Dem ist natürlich nicht so.
Nein.
Es ist der allererste Gast im Genial daneben Studio und er ist seitdem nicht mehr aus dem Studio rausgelassen.
Natürlich. Thomas, es tut mir leid, wir machen weiter. Saskia Kunz wohnt in Bremen und hat eine sehr interessante Frage. Wir gehen mal wieder ins Tierreich und Saskia möchte gerne wissen, warum knabbern Giraffen, wenn sie Hunger haben, in freier Wildbahn nur an jedem 10. Akazienbaum? Ich sage mal vorsichtig, nur an jedem circa 10. Akazienbaum. Es kann schon mal der 9. und der 11. sein.
Weil die auf eine Strecke von 9 Akazienbäumen dieses Blatt verdauen müssen. Und sonst würden sie Sodbrennen kriegen. Das kann bei einer Giraffe, kann das also... Das kann
lange dauern.
Ja, die kotzt ganz schön tief.
Ich gebe Ihnen eine kleine Information. Glaube, sie futtern nie an nebeneinander stehenden Bäumen herum, sondern gehen immer, also von einem Baum aus weiter, bis zum circa 10. Baum und fressen erst da wieder Blätter.
Es gibt also ja Giraffenherde so oder einzelne Giraffen?
Ja, es fressen an sich immer nur einzelne Giraffen.
Es gibt traditionell auch in der Biologie Bäume, wo die Giraffen wissen, das ist so ähnlich wie bei uns ein Überraschungsei, nur in jedem 7. Ei ist ein Happy Hippo. Ja. In jedem 10. Baum ist zum Beispiel dann irgendwie ein Halskrause oder so.
Durchschnittlich 9 von 10 Akazien schmecken scheiße.
Genau.
Und das ist in den Genen drin. Da gehen die einfach nochmal zu.
9 Akazien Honig.
Ja, richtig, genau, richtig. Sehr hübsch, es gibt eine Sendung im Giraffenreich, die 10 nervigsten Akazien. Halt weg. Mit Oliver Geissen als Giraffe.
Also sind die Kinder daran, dass es einfach Feinschmecker sind und die so lange riechen und schnuppern, bis sie einfach den leckersten Akazienbaum.
Könnte sein, ist aber nicht so.
Ich glaube, es ist einfach ein evolutionärer Prozess.
Bei wem?
Bei der Giraffe.
Aha.
In Verbindung mit dem Baum. Ich bin jetzt erstmal bei der Giraffe. Und zwar, wenn die das bei jedem machen würden, wäre der sehr schnell abgefressen.
Wer?
Der Baum.
Richtig.
Und dann hätten die Giraffen ja nichts mehr zu fressen.
Warum?
Und deshalb, weil die Bäume dann weg wären. Und fragen Sie, wo ist schneller? Ich kann noch schneller antworten. Und deshalb hat sich das evolutionsmäßig, dass eine Giraffe einfach 10 Bäume weitergeht, so circa.
Aber warum denn? Da können sie doch einen Baum abfressen, die nächsten abfressen.
Nee, weil der Baum muss sich ja regenerieren.
Das liegt aber an was anderem, weil es gibt immer nur 10 Giraffen. Es gibt nie eine Giraffe, nie 3 Giraffen, sondern es gibt, wenn es zum Beispiel 100 Bäume nebeneinander stehen, gehen immer nur 10 Giraffen dorthin. Die erste, die den zum Beispiel abgefressen hat, stellt sich wieder hinten an, geht also. Ja, waren Sie mal in einem Zirkus, hätte ich fast gesagt, in einem Zoo und haben jemals nur eine Giraffe gesehen? Nur 2? Es sind immer nur 10 Giraffen.
Ich habe mal eine ganz
verwegene. Welchen Zoo war das denn?
In meinem privaten.
Ich habe mal eine ganz verwegene Theorie.
Jetzt auch.
Neulich war bei Wer wird Millionär die Frage, welche Tiere sich mit Ultraschall oder irgendwie in den Frequenzen kommunizieren, die wir nicht hören.
Richtig.
Das war lustigerweise die Giraffe. Meine Frage ist also jetzt, ob das vielleicht mit Kommunikation zu tun hat.
Können Akazien sprechen?
Das ist die Frage. Ja.
Okay, dann macht das Sinn.
Die vielleicht in einer Weise miteinander kommunizieren und nicht die ganze Zeit eben fressen und kauen und krab, 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 sondern diesen Weg brauchen oder sich nehmen, um auf dem Weg über eine Frequenz zu kommunizieren, dass es beim Fressen nicht gestört wird, die Kommunikation.
Aber dann könnten die doch auch den ersten Baum abfressen, dann ein bisschen kommunizieren.
Warten und dann weiterfressen.
Dann an den zweiten Baum gehen, würde ja genauso sein.
Das neue Theorie. Die nicht aufgrund ihrer eigenen Physiognomie. Sie haben einfach doch einen sehr langen Hals und stellen fest, das hat mir gut geschmeckt, ich nehme mal den. Dazwischen aber sind schon wieder 9 andere Bäume.
Muss aber ein ganz langer Hals sein.
Ja, absolut.
Es gibt
Leute, die haben sehr lange Hälse. Giraffen fällt mir gerade ein.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist die Akazie ist der Grund. Bäume kommunizieren ja miteinander. Das heißt, wenn
das ist
man
bekannt,
einen
Baum,
ja, und zwar auf einer chemischen Ebene.
Natürlich.
Und zwar, wenn man einen Baum zum Beispiel anknabbert.
Können die auch Flöte spielen?
Ich kann auch ein Tierlied.
Ich finde das so schlimm, dass man Blockflöten durch den Metalldetektor kriegt.
So, also.
Also, die Akazie.
Schade, dass man hohe Akazie hat.
Wenn die Durchschnittsakazie angebissen wird, dann sendet sie irgendeinen Duftstoff aus, der bei den anderen Akazien eine Abwehrreaktion hervorlöst, wie ein Bitterstoff, der dann in den Blättern ist. Und das nimmt nach ungefähr so circa, ich will mich da nicht festlegen, 10 Bäumen hört das wieder auf. Und da schmeckt es dann wieder.
Ich lasse es mal so gelten,
richtig? Ja!
Also der ist tatsächlich so, um die Blätter von den gefressenen Giraffen zu schützen, produziert die Akazie, wenn an ihr herumgeknabbert wird, einen übelschmeckenden Stoff und pumpt ihn in die Blätter, die dann erstmal ungenießbar werden. Außerdem setzt die Akazie ein Gas frei, das vom Wind übertragen wird und die umstehenden Bäume warnt. Achtung, Giraffen im Anmarsch.
Die Akazie furzt?
So. So könnte man es nennen.
sehr unsympathisch ist.
Ja, und diese Bäume produzieren dann prophylaktisch ebenfalls Tannin, so heißt das Zeug, und werden von den Giraffen links liegen gelassen. Erst der circa 10. Baum, der von dieser Warnung im Prinzip nichts mitbekommen hat, ist dann wieder genießbar, bevor auch der wieder diese Aktivitäten in Gang setzt. Und so geht
darf
das.
Vielen Dank, Basti, bist zu mir wie eine Mutter ohne Brust. Ja. Darf ich ganz kurz sagen, dass ich vergleichbare Antwort gegeben habe, nur aus der Sicht der Giraffe, als ich sagte, die verträgt dann eben nur 9 Akazien lang dieses gefressene Blatt.
Nee, das darfst du nicht sagen. Gut, dass du es nicht gesagt hast. Nächste Frage.
Meine Damen und Herren, ich glaube einfach, dass Hoeker das nicht erraten hat, sondern gewusst hat, weil er ein intelligenter Mensch ist, und das ist ein Applaus wert.
Ja.
Ralf Huppertz wohnt in Meerbusch und möchte gerne wissen, was ist die Schmetterlingsstellung?
Schmetterlingsstellung?
Ja.
Komm, der Flötenschlumpf fängt an.
Ja. Die Schmetterlingsstellung. Es ist was ganz.
Ach, jetzt schon die Lösung, dachte ich.
Ja, ich glaube,
ich sag's auch. Ihr kommt nicht drauf, ne?
Vielleicht kommt es einfach aus dem Ballett und ist irgendwie so ein. Ja, also wenn man da steht und hat dann so ein.
Können Sie das Gesicht noch so mal zu den Damen nach vorne machen?
Sehe ich von hinten so schön aus, dass ich sehe.
Es ist die Amphore.
Die Art, wie Topflappen über einem Herd hängen.
Bitte was?
Irgendwie schön.
Topflappen über einem Herd, Herr Balder. Schmetterlingsstellung.
Ich kann mal den Topflappen in die Schmetterlingsstellung. So. Sagt ja die
Liebling,
Mutter zu Hause.
Kommt
das ist eine Sexposition unter Schwimmern. Es gibt auch die Kraulstellung, die Bruststellung, aber es gibt auch die Schmetterlingsstellung.
Und die Delfinstellung.
Natürlich.
Natürlich.
Es gibt auch Schmetterlingsschwimmen.
Kennt ihr das?
Und es gibt Schnittpausen, die helfen uns. So ein Riesenlacher.
Redet er jetzt von Kamasutra im Wasser, oder was?
Ja,
zum Beispiel. Falsch.
Er träumt von Kamasutra im Wasser, aber er
redet. Falsch, Schmetterlingsstellung.
Die Schmetterlinge können doch ihre Flügel nicht ganz nach hinten umklappen beim Fliegen. Das ist ja bekannt. Die fliegen immer so, die Flügel immer nur so. Ja, das ist so. Da brauchen wir gar nicht lachen. Das ist alles,
was ich weiß
von euch. Nein. Und die Drehtür beispielsweise kann man auch nur so aufstellen. Oder irgendetwas anderes, was in einer vergleichbaren Stellung so verharrt.
Ihr seid ganz weit weg.
Ja. Toll.
Das ist ganz weit.
Ach, du meinst, das ist die Art, wie man Papierflugzeuge im Unterricht faltet?
Bitte was? Da spricht dann der Fachmann von Schmetterlingsstellung. Natürlich. Alles verkehrt.
Was ich macht denn sagen, einen Schmetterling aus?
Eben.
Außer, er ist grazil, man darf ihn nicht anfassen, weil er das zusammenbappt. Genau. Das ist alles, mehr wissen wir nicht.
Hat das was damit zu tun, dass ein Schmetterling vorher eine Raupe ist und sich entpuppen muss?
Ja. Vielleicht ist es auch, wie der Schmetterling eine Stellung annimmt, wenn man ihn mit einem großen Buch zusammengeklappt hat. Das wird dann so nachgezeichnet, dann hat man so einen Schattenriss und der wird Polizisten vorgelegt, wie man so Striche um eine Leiche macht zum Beispiel. Ja, das gibt es, die werden lachen.
Ich sag's euch. Also Schmetterlingsstellung. Wenn beim Segeln der Wind von hinten kommt, stellt der Segler das Vor- und das Hauptsegel quer, sodass die Segel links und rechts über das Boot hinausragen. Und beide Segel bieten so eine große Angriffsfläche für den Wind, sodass eine hohe Geschwindigkeit erzielt wird. Und weil diese Segelstellung von vorne betrachtet an die ausgeweiteten Flügel eines Schmetterlings erinnert, spricht man von der Schmetterlings.
Ja, aber dann lag ich da mit den Apfelsorten nicht.
Aber völlig richtig. Ralf Huppertz, 500 Euro für Sie.
Gratuliere Ihnen. Jeder, den wir annehmen, wenn ich gehe, nur achtmal dahin.
Geld haben möchten, dann können Sie das gerne. Sie müssen einfach nur eine Frage an uns schicken oder auch mehrere. Genial daneben, 50616 Köln. Oder Sie rufen einfach nur an, reicht auch, 01378 101120 oder vielleicht eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Martin Flohr kommt aus Freising und wir haben wieder mal eine schöne Redewendung. Das gefällt mir immer, weil es so schwer ist für euch. Und Martin möchte gerne wissen, Schindluder treiben.
Schindluder? Es gibt ja den
Schinderhannes.
Genau.
Schinderhannes?
Ich hätte es sonst gesagt.
Ja. Schindluder.
Und was war der Schinderhannes? Das war der irgendwie die Prügel abbricht oder der irgendwas die Sünden aufnehmen musste? Oder Schinderhannes, was war das? Was war der Schinderhannes?
Dorftrottel. Also nee, ich glaube, es geht Dorfböse.
Der Schinderhannes ist mal verfilmt worden mit Kurt Jürgens.
Schindluders Liste.
Es geht aber von Zuckmeier, oder?
Also was heißt denn das, wenn wir sagen Schindluder treiben mit irgendjemandem oder mit irgendwas?
Das ist jemanden nicht veräppeln, oder wie?
Nein, das heißt also etwas oder jemanden extrem schlecht behandeln.
So. Ja, extrem schlecht behandelt.
Ja, Schindluder.
Also, und Luder ist ja in der Jagd.
Vom Schinderhannes.
Aas oder
ne? Luder totes
ist ja
Tier.
In der Jagd, ja? Der Köder.
Richtig.
Genau. So,
richtig.
Also Schindluder
ist mit dem
jemanden nicht als Köder zu.
Vielleicht kommt das aus der Jagd, dass man sagt, also Schindluder ist, wenn man den Köder irgendwie einsackt und sich selber ein leckeres Essen draus macht, so eine Wollleuchtsuppe oder so.
Der Köder ist dazu da, um sozusagen nicht ein Tier anzulocken, um es dann zu töten, sondern um es halt zu schänden, was auch immer. Also irgendwas Brutales mit dem zu ködernden Tier anzufangen. Das könnte doch wirklich sein.
Luder ist ja auch, ist eben Aas und Köder. Das heißt ja, daher kommt ja auch der Begriff Luder, was so vielleicht wie hirntotes Fickmaterial. Das ist eben so aus dem Normalen. Das ist ja einfach nur mal, jetzt nur mal rein semantisch.
Da hat der Ball da Spaß bei.
Und wenn wir da, es ist aus dem.
Also es kommt auf jeden Fall aus dem Mittelalter, Herr Balder.
Mm. War denn Jagd überhaupt in die richtige Richtung?
Ja, auch.
Also wir haben viele Richtungen gesagt, die jetzt alle stimmen. Das ist ja mal was Neues.
Nein, also Luder, die Geschichte, das war schon mal so. Schon
also richtig? Wir haben Köder, es geht um Köder.
Was ist ein Schind?
Wieso geht's um Köder?
Wer sagt Luder das war doch das Köder-Ding-Fleisch.
Nein, oder Aas. Totes Fleisch. Hm?
Ah, vielleicht ist Schind oder jemand verarschen. Ich nehme ein nicht selbstgejagtes Tier, was schon länger... Ah, ein Tier, was natürlichen Todes gestorben ist, dem haue ich nochmal so eine Portion Schrot ins Hirn. Und tue so, als hätte ich es gejagt und veräpple ihm und sage, hier, frisch gejagtes Tier, aber es ist eines natürlichen Todes
frisch
gestorben.
Gejagtes
aber Schind oder Talm heißt also, Moment, doch, etwas oder jemand extrem
eben,
schlecht behandelt.
Wenn man jemand extrem schlecht behandelt, genau. Ja. Vielleicht wurden ja tote Tiere, wenn wir also bei Luder sind und Ködern, vielleicht wurden die ja irgendwie auf Marktplätzen oder irgendwie nochmal geschunden oder aufgehängt und irgendwie nochmal maltretiert. Oder der Schinde Hannes an sich wurde vielleicht mit toten Tieren und Rehen behängt und durchs Dorf getrieben.
Wenn ihr wüsstet, was Schinde heißt, dann wäre
es ja, das ja, wäre schön, einfach. Herr Balder. Ja.
Das
und was
schön.
Haben Sie jetzt gesagt, was Schinde?
Ja, Schinden oder
Schinden heißt sich plagen. Oder? Ich schinde mich.
Ja, oder jemanden.
Nein, jemanden schinden. Aber das kommt ja auch von irgendwo her. Da gibt es irgendein Substantiv,
natürlich. Was wir
nicht. Ja, Schande, Schande. Und durch die Vokalverschiebung wurde es dann Schande.
Ah, vielleicht, wenn es um Köder geht, vielleicht ist der jemand wird, das ist irgendwie so ein armer Mann, der an einer Jagdgesellschaft, wenn es um Löwen geht, mitmacht, der wird vorgeschickt als Opfer. Als und wenn Köder? Der Löwe kommt, ja, das ist nicht nett, Herr Balder.
Also ist Schind ein Ausdruck für ein bestimmtes Tier, weil das Luder war dafür da, dieses Schind zu ködern?
Nein. Nein.
Ein Schind.
Schindluder.
Vielleicht Schind ist ja jemanden, also so würde ich es verstehen, jemanden etwas machen lassen, so was er wirklich nicht will. Und vielleicht ist es ein Tier nur züchten oder trainieren, um es dann später zu benutzen. Vergesst das, was ich gesagt habe.
Ja, komplett
vergessen. Schind vielleicht eine Art Laube, Halle, sowas wie Spind, was man irgendwann semantisch verschummert, wo das Luder drin ist und da noch schlecht behandelt wird, bevor es dann zur Jagd eingesetzt
Nein,
wird.
Auch nicht.
Dann wären wir bei der Bundeswehr. Ne?
Ja, ja, natürlich. Schindluder.
Mit den Apfelsorten muss ich gar nicht erst anfangen. Ne?
Versuch's mal.
Apfelsorten, ne? Längst vergessen.
Ich habe kein Lied dazu, das ist das Problem.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Schindluder. Ich glaube, ihr... Werdet es nicht rauskriegen. Schind,
Schand, Schand. Ja, lebt denn der alte Schinderhannes noch? Schinderhannes noch? Nee.
Also ich sag's euch mal. Schindluder war früher die Bezeichnung für alte oder kranke Haustiere. Schindluder. Die zum Schinder, zum Abdecker gebracht wurden. Luder, wie wir wissen, heute noch in der Jägersprache der Fachausdruck für totes Getier, mit dem man die Beute anlockt. Mit jemandem Schindluder treiben hieß also ursprünglich jemanden wie ein Stück Tierkadaver behandeln. Das war das der Ursprung. Schindluder treiben.
Das haben wir nicht gewusst übrigens.
Nein, das kommt ja nicht gewusst. Gott sei Dank, den Flo aus Freising. 500 Euro für Sie. Sehr gut. Wir haben es nicht gewusst. Ja. Ich glaube, ihr habt eine Frage heute richtig beantwortet. Kann das sein?
Herr Röchel hat doch zwei gemacht heute.
Das hat mir
doch, doch. Du hast die Akazie mit den Giraffen.
Die
Giraffen.
Das war die bescheuerste Sendung, in der wir jemals waren, ganz im Ernst, oder? Wir kriegen Bonbons, er flötet die ganze Zeit irgendeinen Scheiß.
Also, es ist wirklich schade, dass man zu Genial daneben auch nicht mehr gehen kann.
Das ist furchtbar. Aber wir haben viel Geld unter die Leute gebracht, das finde ich sehr schön. Morgen sind wir wieder da, ein bisschen später als heute. Morgen mit Anka Zink, Georg Uecker und Olli Dittrich. Das war Genial daneben für heute.